würde ich danach dann fragen, dass du den Download machst.
Ja, okay. Der läuft.
Aufnahme läuft.
Yes.
Super. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind jetzt schon im Sleep-Chat-Nummer. Passt auf. 8. Es ist mir eine große Freude heute. Ich habe heute einen Gast eingeladen, über den ich sehr, sehr, sehr froh bin. Das ist mir eine Herzensangelegenheit und ich glaube, es wird sehr schön werden heute. Nicht nur wegen des Themas, sondern auch wegen der Person. Hallo Martin, schön, dass du dabei bist.
Hallo, dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Wirklich, ich freue mich total, dass du da bist. Martin ist Holländer, lebt schon einige Zeit in Köln. Wir haben uns kennengelernt über Instagram sogar, haben uns verbunden, haben uns kennengelernt und hatten gleich eine Verbindung, glaube ich, so einschätzen zu können. Genau, Martin kommt aus Holland. Er ist eigentlich gelernter Musiker, Drummer, war im Konservatorium in Rotterdam, war eigentlich schon auf dem Weg, Musiker zu werden, hat in vielen Bands gespielt, mit Auszeichnung abgeschlossen, also eigentlich so eine große Musikerkarriere, ist dann auch Sportler geworden, Leistungssportler, Richtung Kampfsport, glaube ich sogar, um mich erinnern zu können. Eigentlich ein sehr, sehr schöner, spannender Weg, auch sehr aufregend. Und wenn man Martin so kennenlernt, könnte man auch denken, dass er jemand ist, der immer auf der Sonnenseite des Lebens lebt. Was aber laut aus seiner Aussage auch nur die halbe Wahrheit ist, denn Martin geht sehr offen mit seiner Schattenseite seines Lebens um, nämlich seiner depressiven Seite. Was ich sehr, sehr, sehr mutig finde. Ich habe das in meiner psychotherapeutischen Ausbildung auch sehr nah kennengelernt, an diese Gefühle ranzugehen, sie dann aber wirklich noch in der Öffentlichkeit so auszuleben und zu zeigen, nicht auszuleben vielleicht, aber zu zeigen, finde ich sehr mutig und sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich. Und Martin ist jetzt Lehrer, Instructor von der Oxygen Advantage Methode, ein Weg, der sich mit Atmung beschäftigt. Und das ist heute unser Thema. Wir sprechen über Atmung und wir sprechen am Ende auch noch mal ein bisschen über Martins sehr persönliches Thema mit seiner Depression, weil ich glaube, dass gerade diese Zeit vor dem Schlafen und in der Nacht für viele Menschen oft, glaube ich, eine relativ starke Ähnlichkeit haben. Und das ist ein bisschen meine These, dass wir diese Nacht nutzen und auch benutzen dazu, uns teilweise in einen Status zu begeben, der uns nahe an eine gefühlte Depression ranbringt. Das ist, finde ich, manchmal auch so ein bisschen so eine Ausrede, weil wir dann alles da reinpacken in diese Nacht. Und die Frage ist, wie ist es denn, wenn man wirklich auch eine Depression hat und wie Martin da eventuell mit umgeht, werden wir hören. Also nochmal, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Ich freue mich total. Ich bin gespannt und würde mal loslegen, wenn das für dich okay ist.
Völlig okay. Völlig okay. Yo, danke dir. Schön.
Ja, super. Cool. Ich habe natürlich wieder mir ein paar schöne Fragen überlegt. Fangen wir mit der ersten an. Die ist, glaube ich, so ein bisschen breiter, auch mal so eine schöne Einflugschneise zu finden, ist, dass ich habe in einem Papier von dir gelesen, dass wir wochenlang ohne Nahrung auskommen. Wir kommen tagelang ohne Wasser aus. Wir können übrigens 8 bis 10 Tage ohne Schlaf auskommen, aber nur wenige Minuten ohne Luft. So, das ist ja schon krass, ne? Also wenn man sich das vorstellt. Deswegen die erste Frage, was unterscheidet denn die Atmung von diesen anderen ja auch lebenswichtigen Funktionen, die wir aber Tage eventuell noch rausziehen können? Warum ist die Atmung so viel, ja, fast, ist jetzt eine These, essentieller und dann auch irgendwie für uns schwieriger, ohne sie auskommen zu können?
Nun, rein biologisch hat das damit zu tun, dass wir, also wir Menschen, wir leben, wir funktionieren eigentlich, also das, was wir jetzt sind, ist eigentlich eine ganz lange Kette aus chemischen Prozesse und Vorgänge im Körper sozusagen. Und ganz kurz biologisch kann man da sagen, um zu überleben, brauchen wir Energie. Und Energie wird aus Nahrung gewonnen. In erster Instanz, das ist, was wir eigentlich alle wissen. Das gelangt dann ins Blut, das ist Glukose. Und um im Körper was zu machen oder ne, benutzt zu werden oder gespeichert zu werden, muss diese Glukose sozusagen verbrannt werden, wie Benzin im Motor. Dazu gibt es die Mitochondrien. Das sind Zellorganellen eigentlich, also keine Zellorgane, sondern Zellorganellen, ganz technisch, aber das sind die Kraftwerke des Körpers. Und die, es gibt zum Beispiel sehr viele Mitochondrien in Zellen mit hohem Energieverbrauch, Muskelzellen, Nervenzellen, Sinneszellen, Eizellen. Und die produzieren Energie in Form von ATP, Adenosintriphosphat. Und das ist der Grund, dass überhaupt irgendein Vorgang im Körper, also das war so ein Flug, mal eben schneller Flug, dass überhaupt irgendwas passiert, dass wir uns bewegen können und atmen ist bewegen letzten Ende. Und diese Mitochondrien, die brauchen Sauerstoff, um ihre Vorgänge, um ATP zu produzieren. Es geht auch ohne Sauerstoff, aber nur in so geringen Formen, dass das einfach der Körper braucht mehr Energie, als wir ohne Atmung produzieren können. Und wenn wir nicht atmen, hört irgendwann diese ganze hören diese Vorgänge auf. Und ich würde sogar sagen, lustigerweise, wir können so lange ohne Nahrung, aber wenn wir nicht atmen, können wir unsere Nahrung zum Beispiel auch gar nicht verdauen. Also Atmung ist ein biologisch gesehen eine unglaublich essentielle Sache, weil alle Zellvorgänge, also Zellatmung ist noch so eine, es gibt vielseitige Seiten, aber Zellatmung, die Mitochondrien, alles, was passiert im Körper, braucht Sauerstoff, um irgendeinen Vorgang zu machen. Ohne Sauerstoff passiert einfach gar nichts. Und das ist der Grund, dass wenn wir das 3 bis 4 Minuten nicht machen, dann können diese Zelle ihre Funktion nicht mehr erfüllen und dann hört einfach alles auf. Wir sehen,
also ist das im Prinzip wie so eine Maschine, die unheimlich viel kann, aber wenn sie nicht am Stromnetz ist, kriege ich sie gar nicht mal angestellt. Also um überhaupt sie überhaupt ins Laufen zu kriegen, in irgendeiner Form, muss sie erstmal Strom haben. So, und, ja, und so verstehe ich das jetzt. Ne? Also man muss erstmal irgendwie was reinbringen, und das ist der Sauerstoff in dem Fall, damit überhaupt irgendwas geht, damit du verdauen kannst, damit du schlafen kannst, damit, also alles, was wir sonst brauchen, Energie und das, ne? Also, okay.
Ja, könnte man so sehen, also ist es sehr schön, man könnte sogar als das, was wir jetzt benutzen, also du wahrscheinlich auch, einen Laptop sehen, der eine bestimmte Zeit hat, ohne am Stromnetz zu gehen, und das ist dann bei uns ein bisschen kürzer, aber und wenn er dann irgendwann nicht angesteckt ist, dann hört das Ganze auf. Und ich würde dazu auch sagen, zum Thema, also Schlaf 8 bis 10 Tage, da sieht man auch, Schlaf ist steht auch noch über Nahrung, weil auch ne, Verdauung und so weiter. Ich würde fast sagen, naja gut, nee, komm, wir machen jetzt nicht das eine wichtiger als das andere.
Nee, aber genau.
Schlaf ja, aber ist es unglaublich ist,
wichtig. Schlaf ist, ja, danke schön. Ja,
ist es.
ja, ist es auch, genau. Also, um es nochmal ganz einfach zu sagen, also warum atmen wir? Also warum, also was passiert durch die Atmung? Jetzt mal so, also, na, du hast das eben so ein bisschen auch biologisch erklärt.
Ja.
Also warum atmen wir? Kann man das irgendwie so platt beantworten auch? Also,
ja, naja, das ist das Schwierige. Ich glaube, wie bei Schlaf, wie bei vielen Sachen, es gibt eine biologische Seite, es gibt eine biochemische Seite, eine biomechanische Seite, es gibt eine anthropologische. Wir atmen, weil wir auf Sachen reagieren zum Beispiel. Wir atmen rein, biochemisch atmen wir, weil, wie gesagt, unser Organismus Sauerstoff braucht, um irgendeinen Vorgang im Körper zu haben. Biochemisch atmen wir auch, weil wenn wir es nicht machen, sich Kohlenstoffdioxid, also CO2, im Körper aufbaut und wir da irgendwann dran ersticken, sozusagen. Gute daran ist, dass keiner hält es so lange durch, um an Kohlenstoffdioxid zu ersticken. Das wäre, es gibt Freitaucher, die sterben. Das hat aber damit zu tun, dass man irgendwann so weit unter Wasser ist, dass man einfach nicht mehr hochkommt zum Atmen und dann Wasser in die Lunge einatmet. Man kann sich nicht selber an Kohlenstoffdioxid ersticken, aber wir atmen letzten Endes, und zwar ganz platt zu sagen, wir atmen, um zu leben. Atmung ist Leben, das klingt so sehr esoterisch, aber es ist so. Ohne Atmung passiert gar nichts im Körper.
Ja, sag mir auch zuerst, was Kinder machen, ne? Wenn sie zur Welt kommen.
Genau.
Einmal tief durchatmen, bevor es die nächsten 80 Jahre richtig wild wird.
Ja, genau. Und dann ja, verlernen wir wieder, genau.
Ja, dann verlernen wir es wieder, ja, genau, okay. Ja, das war schon mal schön. Also Atmung kommt eigentlich am Anfang von allem. Das ist aber gut zu wissen. Deswegen fand ich das ja auch so wichtig, dass mit dem Schlaf mal in Verbindung zu bringen, weil Schlaf auch Atmen ist und auch ein unkontrolliertes Atmen. Wie du sagst, tagsüber reagieren wir ja auch mit Atmung.
Ja.
Also wenn wir uns erschrecken oder Sport machen oder so, ist es ja auch eine andere Art von Atmung. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Mhm. In meinen Coachings, wenn ich über Schlaf rede, rede ich sehr oft über Qualität des Schlafs und die Quantität. Ich werde immer gefragt, wie viel muss ich schlafen? Dann sage ich, das ist ganz einfach. Wichtig ist die Qualität. So. Bei der Luft, beim Atmen ist es bei uns ja immer so ein bisschen andersrum, weil wir wissen, wir brauchen gute Luftqualität. Das ist ja auch eine dauerhafte Diskussion, die wir haben. Aber wenn ich es mal umdrehe, das habe ich auch irgendwo bei dir gelegen, was ist eigentlich mit der Quantität? Das ist ja schon ein bisschen schwieriger vielleicht zu sagen. Also ich weiß es zumindest überhaupt nicht, wie viel brauche ich eigentlich? Wie viel muss ich eigentlich atmen? Gibt es so eine... Kann man das irgendwie messen oder festhalten, wie viel Luft brauche ich so am Tag? Oder gibt es sowas? Also kann man das sagen?
Ja, ich freue mich natürlich als Oxygen Advantage Instructor immer sehr über diese Frage. Und das hast du, glaube ich, auch mal gelesen. Ich habe auch irgendwann mal gesagt, man kann sich am Wochenende am Küchentisch nicht satt essen von Luft. Und in der Tat, ja. Quantität ist sehr, das ist schwer. Und eigentlich auch nicht, weil es ist schwer bleibt, aber es ist essentiell. Wir reden sehr wenig über die Quantität. Und dazu gilt eigentlich vor allem der Satz, weniger ist mehr beim Atmen. Und die Quantität ist unglaublich wichtig. Wir atmen eigentlich fast alle zu viel. Da haben wir gerade schon ein wenig angesprochen, wir reagieren sehr viel mit Atmung. Auf unsere Umwelt, auf Gefahren, die wir wahrnehmen, und weil unsere Welt sich nochmal so rasant verändert hat in den letzten so vielen Jahren, wird das auch immer schlimmer. Wir atmen eigentlich immer mehr, aber dafür mehr oben in der Brust und durch den Mund, also flacher sozusagen. Wir atmen aber viel und vor allem atmen wir sehr viel aus. Und das ist dann nochmal ganz, ganz kurz biologisch gesehen. Weniger ist mehr, das hat folgende Grund, vor allem, wir haben im Blut ein Protein, Hämoglobin, und das transportiert Sauerstoff in unserem Blut zur Gewebe, Muskeln, Zellen und so weiter, weil Sauerstoff selber sehr schlecht löslich ist in Flüssigkeit. Also nur 2% unserer Sauerstoff löst sich sofort im Blut auf. Die übrige 98% von dem, was wir einatmen, wird von Hämoglobin durch unseren Körper im Blut verteilt. Und das Hämoglobin hat eine sehr interessante Fähigkeit, nämlich es kann 4 Sauerstoffmoleküle transportieren. Die binden sich an das Eisen von der Hämoprothesengruppe, deswegen heißt es Hämoglobin. Und wenn es kein Sauerstoff gebunden hat oder Kohlendioxid, weil das kann es nämlich auch, da kommen wir gleich zu, hat es eine bestimmte Form, eine runde Form, eine ungebundene Form nennt man das. Und sobald Hämoglobin ein Sauerstoffmolekül bindet, verändert es seine Form, wodurch es einfacher Sauerstoff aufnimmt.
Okay.
Das tut es noch einfacher, wenn viel Kohlendioxid im Blut ist. Und da kommt man kurz zur, wenn wir nicht atmen, baut sich Kohlendioxid auf. Eigentlich kennen wir alle Kohlendioxid oder Kohlenstoffdioxid als das prickelnde Zeug in Sprudelwasser. Also so kennen die meisten es. Dass wir es aber im Körper selber aufbauen, wenn wir nicht atmen oder aus Nebenprodukt von metabolischen Prozessen, wissen nicht viele Menschen. Und es wird immer als Abfallprodukt beschrieben. Und das ist sehr interessant, weil das ist nicht, ich finde das mittlerweile nicht mehr ganz gerecht, weil Kohlenstoffdioxid eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Und zwar, jetzt kommen wir wieder zum Hämoglobin, wenn wir weniger atmen und dadurch einen höheren Anteil von Kohlenstoffdioxid im Blut haben, verändert sich der Form von Hämoglobin so, dass er Sauerstoff einfacher abgibt und sich an Kohlendioxid quasi wieder Kohlendioxidatome aufnimmt.
Okay.
Oder Moleküle. Das heißt, wenn wir weniger atmen, ruhiger atmen, ein bisschen tiefer im Bauch atmen, nehmen wir mehr Sauerstoff auf, als wenn wir viel atmen. Und viel Atmung hilft also nicht viel, sondern wenig Atmen hilft letzten Endes viel. Wenig Atmen heißt einen höheren Kohlendioxidgehalt im Blut und dadurch wird aber Sauerstoff von unserem Hämoglobin einfacher abgegeben an Gewebe, Muskeln und Zellen. Und dann kommt man zu der Quantität. Wir sollten im besten Falle 5 bis 6 Atemzüge pro Minute atmen. Viele Menschen sind bei 10 bis 12 Atemzügen.
Ja, ne?
Ja. Weil erstens wir durch unseren Mund sehr viel atmen und nicht mehr durch unsere Nase, wofür die eigentlich gemacht ist. Unser Mund ist zum Essen, unsere Nase ist zum Atmen. Es gibt ein buddhistisches Sprichwort, das sagt, wenn du durch deine Nase eine Banane essen kannst, darfst du auch wieder durch deinen Mund atmen. Aber vorher nicht. Und
da, okay, das können wir gleich mal probieren.
ich würde es sein lassen, genau. wir atmen viel zu viel. Und was dabei passiert, und das ist so essentiell, jedes Mal, wenn wir durch vor allem unseren Mund mit wenig Widerstand und auch noch seufzen und gähnen ist letzten Endes eigentlich nicht mehr Sauerstoff einnehmen, sondern danach mehr Kohlendioxid ausatmen. Und unsere Toleranz wird da immer niedriger.
Ach so. Ah ja, okay.
Und das Hämoglobin aber im Umkehrschluss, also sehr biologisch, technisch beschrieben, das Hämoglobin verliert seine Affinität für Kohlendioxid und nimmt mehr Sauerstoff auf und hält das dann auch fest und gibt es nicht ab an unsere Muskeln, Zellen und Gewebe. Und was die Quantität also angeht, ist letzten Endes weniger atmen, ruhiger atmen, tiefer atmen ist essentiell.
Okay, also geht es nicht darum, dass ich weiß, ich habe jetzt eine Einheit und die kann ich tracken und ich muss irgendwie jetzt gucken, dass ich auf meinen Sauerstoff komme, so in dem Sinne, sondern dass wir eher alle darauf gucken sollten, dass wir weniger atmen, ruhiger atmen. So, also nicht hektisch, nicht so viel Züge, nicht gucken, dass ich die ganze Zeit atme, sondern dass ich mich eher über weniger Atemzüge durch den Tag bringe. Da hast du dann schon auch das angesprochen, was ich natürlich auch auf meiner Liste habe, diese ganz einfache Frage, die auch in meiner Ausbildung auch immer wieder kam, auch in Meditationen und Fragen, so wie atme ich Nase oder Mund? Das hast du eben damit auch schon angesprochen. Es ist die Nase, wie du sagst.
Ja, absolut. Während wir reden, ist es schwer, immer zuzumachen und durch die Nase zu atmen, aber eigentlich sollte der größte Teil von deiner Atmung durch die Nase sein. Und das hat sehr einfache Gründe, nämlich dass durch deine Nasenhaaren und deine Nasenschleimhaut die Luft, die du einatmest, schon mal gefiltert wird. Sie wird erwärmt, wodurch quasi es hat die Sauerstoffaufnahme im Blut und das Hämoglobin hat ein wenig auch mit Temperatur zu tun. Deine pH und Homöostase reagieren auch auf diese Temperatur. Wenn du durch deinen Mund einatmest, passiert eigentlich nichts mit der Luft. Durch die Nase wird die Luft erwärmt, gefiltert und Stickoxid, also was gerade sehr im Gespräch ist, auch bei dieser ganzen Corona-Krise, es gibt ein Gas, was in deinen Nasennebenhöhlen unter anderem produziert wird. Das heißt, Stickoxid hat die chemische Formel NO. Und was Stickoxid eigentlich macht, ist deine Gefäße erweitern, was schon mal sehr gut ist, weil das einfacher macht, durch die Nase zu atmen. Deswegen ist viele Leute fragen, wie soll ich das denn machen? Die Nase ist immer zu. das ist ein bisschen das Ei oder Huhn oder Ei-Geschichte. Ich sag, du, irgendwo musst du anfangen. Deine Nase wird wieder mehr frei, wenn du mehr dadurch atmest. Und das hat mit Stickoxid zu tun. Und Stickoxid ist ein unglaublich wichtiger Spieler im Nerven- und im Immunsystem. Es ist quasi so eine Art Multiplayer mit sehr vielen verschiedenen Funktionen, die aber gerade im Immunsystem unglaublich viel transmittet, also Nachrichten durchgibt sozusagen. Okay. Und ja. das ist gerade in dieser Zeit sehr wichtig. Und was soll ich noch mehr? Also es ist Nase.
Nase. Genau. Das ist richtig. Genau, das ist gut. Ich bin teilweise ein Freund, bei solchen Sachen auch mal so eine klare Botschaft rauszugeben, so nach dem Motto, weil die Leute sich das dann auch schnell so merken. Und ich finde so dieses Nase oder Mund ist so klar, nein, es ist die Nase, Leute. Also mit der Nase, ich war bei dir vor 2 Wochen ungefähr in deiner Morgenroutine mal dabei, in so einem Live-Talk. Und da hast du mir das nochmal eingeprägt und sogar gezeigt, dass du dich manchmal so einen Kleber vor den Mund machst oder gemacht hast. Ich weiß nicht, ob du es noch machst. Und seitdem mache ich das bewusster, dass ich wirklich mal durch die Nase atme, auch mal so draußen, dann so, wenn ich rauskomme, oder morgens mal durch die Nase. Und ich merke in der Tat, dass die Luft, also dass ich anders die Luft einatme, dass ich irgendwie, dass die anders ankommt und dass ich sie anders spüre auch. Also ich merke, dass ich, wenn ich durch den Mund atme, geht es irgendwie sofort durch, irgendwie in den unten rein und so. Aber wenn ich durch die Nase, macht sich viel mehr auf. Also ich merke, dass es für mich auch was anderes ist. Also es fühlt sich auch anders an. Ne? Also ich finde das schon wirklich ein Unterschied, allein auch so vom Vorgang des, wie verarbeite ich diese Atmung auch. Ne? Also ich finde das fand ich super. Bevor wir gleich so vielleicht so ein bisschen praktischer werden, nochmal eine Frage, wo wir beide eventuell so ein bisschen im gleichen Boot sitzen, ist das Thema, wenn das so ist, und es ist beim Schlaf auch so, wir wissen, wie wichtig Schlaf ist, wir wissen, dass wir nicht lange damit auskommen, wenn wir schlecht schlafen, wir kriegen schlechte Laune, wir werden krank, wir alles Mögliche, aber wir opfern ihn für unsere Leistungsfähigkeit, obwohl es halt genau andersrum ist, dass wenn wir besser schlafen, sind wir leistungsfähiger, aber egal, es hat so ein Lifestyle-Effekt von, nein, nur die Harten, ne, und ich ziehe das durch und ich komme mit weniger Schlaf aus. Und der Schlaf findet dann so wenig Beachtung, weil er so eine Art, so eine verletzliche, weiche Seite hat. So. Beim Schlaf ist ja auch, also wenn das so ist, wie du sagst, und die Wissenschaft eindeutig ja wohl auch ist, und das weiß man ja auch, und wie gesagt, ohne Atmung kommen ja nur ein paar Minuten aus, warum beschäftigt da keiner mit? Also warum ist das nicht so klar, dass auch ein Arzt sagt, Frau Müller, atmen Sie durch die Nase? Wie ist eigentlich Ihre Atmung? Was machen Sie morgens mit Ihrem Atmen? Also warum macht es niemand? Also warum? Was ist so dein Gefühl? Warum ist es so? Ist das komisch so, dieses durch die Atmen?
Also, ja, also total. Das ist was, worüber wir natürlich oft sprechen. Also ich sag, in erster Instanz kann ich nur sagen, ich sage öfters, leider ist Atmen nicht so sexy wie Pull-Ups oder Push-Ups machen.
Klar, man sieht keinen Effekt.
Ja. Genau, man sieht keinen Effekt. Wie Schlafen auch. Schlafen ist nicht so sexy wie ein Marathon laufen. Dabei wird in der Tat unterschätzt, wie unglaublich groß und wichtig der Effekt ist. Ich glaube, es hat auch mehrere Aspekte, aber ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass unsere Welt sehr nach außen gerichtet geworden ist. Wir sind sehr extern beschäftigt, sind sehr viel auf Instagram, schauen uns Videos von Leuten an, sind, ich merke das oft, wenn ich sogar bei mir auch noch im Park, jetzt wo es wieder schöneres Wetter wird und man läuft als Mann ein bisschen freier oder aber auch Damen mit leichter bekleidet, wie sehr viele Menschen, und ich ertappe mich sogar auch manchmal drauf, doch kurz gucken, so, na, wie sieht das eigentlich aus? Und
geht das eigentlich noch?
Genau, sich ein wenig beschäftigen mit, wie wirke ich denn eigentlich auf den anderen? Und weil unsere Welt so extern fokussiert ist, ist es sehr leicht, schon mal die internen Prozesse zu vernachlässigen. Und dazu gehören Schlaf, Atmung und Beweglichkeit. Genau. Ist auch so, du hast, glaube ich, hast du schon mit Ben gesprochen, Ben Krümer?
Genau, da. Also noch nicht neulich im Podcast, aber es kommt. Wir werden es tun.
Das sind so Themen, womit wir zum Beispiel, worüber wir auch sehr oft, Beweglichkeit ist so ein Thema, was komplett vernachlässigt ist, aber Kraft ist Beweglichkeit. Leistung ist Schlaf, Atmung, Ernährung. Und Ernährung ist auch noch wieder was, glaube ich, was einfacher ist, weil es auch noch ist eine Art externe Sache, womit man genau. eben auch noch leichter umgehen kann.
Ja, weil es auch medial verarbeitet werden kann und weil es genau. visuell natürlich auch was hat. Ich kann Postings davon machen, ich genau. kann das schnell mal teilen. Die Medien können irgendwie mit Menschen kochen zeigen und können da so eine Show genau. draus machen und so. Das ist natürlich beim Schlafen ja mega langweilig. Man guckt ja. Leuten beim Schlafen oder beim Atmen zu. So ja. oh, wow. So,
ja. Also und ich ja. bin schon total froh, muss ich sagen, über die Paradigmenwechsel, der langsam ein wenig passiert, das Atmung, es gibt immer mehr Bilder von Leuten, die ein Tape über den Mund haben. Oder das Lustige ist, das finde ich nämlich das Schöne, ich hatte mal eine Gruppe oder zwei, das waren drei Jungs Bodybuilder, und die hatte ich einmal bei einem Cold Exposure Kurs, ich gebe ja ne, auch viel Kältetraining. Und beim Oxygen Advantage. Und bei beide habe ich gesagt, so, ihr seid die richtige Big Boys und so weiter. Und bei der Kälte war es, ne, habe ich gesagt, gut, setzt euch mal rein, ohne Vorbereitung. Und die haben natürlich geschrien, wie Mädchen, die, naja. Und beim Atmen war das Schöne.
Da ist keine Vorurteile, ja, bitte.
Also, nee, kein, absolut nicht. Nee.
Wie Männer, sie schreien wie Männer.
Genau, ach so, stimmt. Weil das stimmt, das ist gar nicht korrekt. Oh, wie schlimm. Sie haben geschrien wie am Spieß, sage ich dann.
Das ist auch ein schöner Ausdruck. Ja,
ja. Okay. Und beim Atmen war es genau das Gleiche. Ich habe nämlich gesagt, okay, was ist eure Lieblingsbewegung? Ja, Kreuzheben, ein Deadlift, prima. Mach mal, wie viel Wiederholung kannst du? Hab ich, naja, so und so viel. Dann habe ich gesagt, okay, wir machen die Hälfte und die letzte Hälfte machst du, nachdem du ausgeatmet hast, und machst du weiter. Und dabei kamen bei zwei von den Jungs die Tränen, weil wir machen das nie. Unser System reagiert sehr stark auf Nicht-Atmen. Und es ist am Anfang
eine Bedrohung dann.
Bedrohendes, schweres Gefühl. Alles macht okay. Alarm. Und dabei habe ich, glaube ich, so ein bisschen in das sportliche Umfeld einen Trigger setzen können und zeigen können, hey, Atmung ist was Krasses, weißt du? Das ist schon, es ist nicht nur sowas. Und nichtsdestotrotz ist danach, habe ich die auf dem Boden müssten die liegen, mit einem Buch auf dem Bauch, und ich habe sie einfach gelernt, im Zwerchfell zu atmen und so weiter, oder mit dem Zwerchfell besser zu atmen. Es bleibt ein Teil einfach nicht wirklich die sexy Arbeit, die man irgendwo brauchen kann. Und deswegen ist es leider nicht da. Dabei ist es tatsächlich, und das wissen wir beide, die Leistung von einem Top-Athleten ist sehr, sehr, sehr abhängig von Schlaf, von Atmung. Und dann kommt auch meiner Meinung nach erst Ernährung und der ganze Rest.
Ja, meiner Meinung nach. Wir sind ja dabei, das so ein bisschen für uns gemeinsam auch so ein bisschen zu nutzen mit Sportlern, mit denen ich auch arbeite, dass mein Bereich ein Bereich ist, aber dass dein Bereich genauso unterschätzt ist. Und mal gucken, was sich da ergibt. Haben wir schon einen oder anderen Kontakt schon mal losgetreten.
Ja.
Um mal zu gucken, ob sich da was tut, und dann auch so ein bisschen zu lernen und dann auch wirklich dann, also du hast die Beweise schon, es wäre schön, wenn wir das dann auch bei den Sportlern etablieren können, um das dann auch ein bisschen rauszutragen, weil du sagst auch, dass Atmung ein Game Changer ist.
Ja, absolut.
Ist das so jetzt im Prinzip jetzt so die Überschrift für das, was du eben gesagt hast? Ja, ne? Also dieses, dass Atmung den Unterschied machen kann, also dass ein Sportler, der gut ist und gute Leistung bringt und der auf dem Niveau von jemand anders ist, genau gleich. Und wenn er versuchen will, da noch den Vorteil rauszuholen, dass er über eine bessere Atmung als der andere dann auch einen Game-Changer-Effekt haben kann?
Absolut.
Wahrscheinlich schon, ne?
Ja, also rein, wenn wir es mal im sportlichen Bereich lassen, und das, deswegen ist es auch so schön, dass es gerade langsam kommt, und da liegen auch noch richtig große Chancen für Sportler, die sich jetzt damit befassen. Rein sportlich gesehen könnte jemand, der jetzt sich mit Atmung beschäftigen würde, Atemtraining, 8 bis 10 Wochen. Und dabei liegt das Problem, dass die meisten Top-Athleten müssen erstmal von Mundatmung zur Nasenatmung schalten. Dabei brauchen wir 8 bis 10 Wochen, um wieder auf das 100%-Niveau zu kommen, wo man vorher war. Also sagen wir mal, ein Langstreckenläufer, seine Bestzeit wird erst ein wenig zurückgehen, weil wir neue Atemtechniken erlernen. Das Gute ist, nach diesen 8 bis 10 Wochen, das ist rein sportlich, haben wir zum Beispiel 42% weniger Dehydrierung. Das heißt, ein Sportler kann viel länger, viel effektiver mit seinem Wasserhaushalt umgehen.
42%?
42%, ja. Dazu gibt es verschiedene Studien,
die das festgestellt
haben. Durch deinen Mund atmest du unglaublich viel H2O aus, also ne, Wasserstoffmolekül.
Ja.
Und durch die Nase nicht, weil der Widerstand erstens 2 bis 3 Mal höher ist und weil auch ausgangsmäßig dieses Filter auch wieder funktioniert. Bleibt nämlich, die Feuchtigkeit bleibt viel mehr in deinen Nasennebenhöhlen, Rachen und so weiter. Es gibt eine super coole Studie, ich muss mal eben schauen, ich habe den hier aufgeschrieben, von George Dellum. Der hat 6 Monate lang Nasenatmung mit Top-Athleten gemacht, der hat eine unglaublich große Umfrage gemacht, da haben sich nur 15 Athleten gemeldet, weil keiner sich getraut hat, erstmal einen Schritt zurückzumachen, um am Ende wieder höher rauszukommen. Und der hat zum Beispiel dazu noch beweisen können, dass dein VO2 Max, was für sehr viele Sportler so eine Sache ist, mein VO2 Max, das ist das höchste Level, auf dem du arbeiten kannst, sportlich, mit deiner Atmung. Also so weit, wie du deine Atmung dich führen kann. Der verbessert sich nach diesen 8 bis 10 Wochen schon um 22%. Also dein VO2 Max wird 22% höher. Und das haben wir zum Beispiel geschrieben. Ich bin kampfsporttechnisch sehr interessiert und komme auch aus die Ecke. Das ist in ein Boxing-Match sind das deine letzten 2 Runden, wo es normalerweise richtig schwer wird. Wenn du da in diese letzten 2 Runden diese 22% mehr hast, dann steigen sich die Chancen zu gewinnen um ein unglaublich Vielfaches. Und das ist aber auf jeder Sport, das ist im Fußball sind es die letzten 15 Minuten, die es ausmachen oder eine Verlängerung oder, ne, deswegen ist Atmung ist ein Gamechanger und es sind sehr wenig Menschen dran, vor allem wenn man sich, ich schaue mir ja viel an, viel Videos, viel, der Patrick McEwen, der Erfinder der Oxygen Advantage Methode, hat sehr schön der Kampf von Conor McGregor gegen, als er geboxt hat, gegen Golden Boy hier, Mayweather, genau, die haben Mayweather, ja geboxt und der hat das live kommentiert und hat in der Runde vor es irgendwie, bevor es vorbei war, hat er gesagt, schau mal, das, jetzt ist vorbei, jetzt alles vorbei, Mund ist auf, Form wird komprimiert, weil kein intraabdomineller Druck, der hat es super schön beschrieben und man hat da einfach gesehen, hätte der durch die Nase geatmet, hätte er vielleicht noch irgendeine Chance gehabt, wenigstens.
Ja. Ne? Wer von den beiden?
Der Conor McGregor, also der UFC-Fighter.
Ja.
Und grundsätzlich, man sieht es einfach sehr viel. Wenn ich jetzt Sport beobachte, sehe ich sehr viel der Moment, wo man merkt, der Sportler verliert jetzt die körperliche Fassung, die Beine werden gleich schlapp machen, Form ist vorbei, Atmung wird, alles ist komprimiert, kompromissiert.
Komprimiert.
Ja, und wenn man einen Kompromiss macht, kompromissiert. Er muss wegen seinem Atmen einen Kompromiss machen.
Eingehen, ja,
genau. Sind körperlich und dadurch wird die Leistung wird halt weniger. Sorry, das muss ich als Holländer, muss ich mich manchmal ein bisschen zusammenreimen.
Du merkst auch als Deutscher, ein bisschen peinlich, egal. Ja.
Es ist ein Gamechanger und nicht nur für Sportler, sondern auch echt für jeden anderen Menschen. Also, aber das
auch für die Schläfer, auch für die Schläfer unter uns.
Absolut.
Und da würde ich jetzt gerne mal den Schritt rüber machen. Mhm. Der Schlaf ist ja, wie die es wissen, ein recht aktiver Prozess. Also es passiert viel in der Nacht. Die Regeneration, vieler Prozesse, Abläufe, die kognitive, emotionale, visuelle Verarbeitung ist unheimlich aktiv und man weiß auch, dass wir viel Energie verbrauchen auch in der Nacht. Das ist dann auch wieder, fließt auch so ein bisschen das Thema Sympathikus, Parasympathikus mit rein und so. Mhm. Und der Schlaf zeichnet sich ja als eine Messgröße auch dadurch aus, dass er einen sehr ruhigen Atem hat. Also wir atmen hier sehr, sehr ruhig und wenn man einen Tracker benutzt und da ist so ein Tracking auch sozusagen auch effektiv, weil es auch die Atmung messen kann, atmen, je weniger und ruhiger wir atmen, umso besser. Warum ist es dann, warum atmen wir so ruhig in der Nacht, wenn der Körper aber so aktiv ist? Also ist es auch wieder dieses weniger Atmen ist besser, um dann auch mehr leisten zu können oder ist das ein anderer Zusammenhang? Also was ist so deine Vermutung, ohne dass du jetzt ein Schlafexperte bist?
Ja, meine Vermutung und das, was ich weiß, ist, dass wenn man in der Tat gesunde Atemroutinen oder seine Atmung einigermaßen gesund ist, im Schlaf unsere Atmung sich schon mal wieder viel natürlicher gestaltet als im Alltag. Dadurch ruhiger wird, tiefer, langsamer, ja, es wird weniger und dabei ist tatsächlich in der Tat, wie du gerade beschrieben hast, das weniger ist mehr Prinzip gilt da schon mal. Wenn man ruhiger, weniger, aber tiefer atmet, ist es für den Körper viel einfacher, Sauerstoff aufzunehmen. Hämoglobin gibt mehr ab und es passiert einfach viel mehr. Und, vielen Dank, ich bekomme gerade noch eine Tasse Kaffee. Surface.
Krass, wo ist meiner?
Ja, hallo.
Ja, das ist schon leer. Ja.
Es ist aber leider nicht so und das ist tatsächlich das, und da hängt Schlaf und Atmung so unglaublich zusammen. Es gibt sehr viele Menschen, die gar nicht unbedingt ruhiger atmen im Schlaf, weil entweder sie an Schlafapnoe leiden, was diese Aussetzer sind vom Atmen, was für den Körper echt schädlich ist. Ja. Komischerweise sind dein Atem anhalten, nachdem du ausgeatmet hast und damit zu üben, im bewussten Zustand ist sogar sehr gesund für deine CO2-Toleranz, das aber zu machen oder wie das nachts bei Schlafapnoe passiert, ist es tatsächlich schädlich, ein sehr großer Stressor für den Körper und es ist auch viel zu lang, viel länger als viele Menschen die Kapazität hätten, Atem anzuhalten. Da kommt zu, dass viele Menschen, die das haben, nachts sehr viel seufzen und damit wieder viel Kohlenstoffmonoxid ausatmen. Also die Atmung ist an sich gar nicht so ruhig, als wie das bei gesunden Menschen ist und wie bei Menschen, die durch die Nase atmen und in der Tat runterschalten. Deswegen, dieser aktive Zustand ist, und da sind wir wieder komplett bei der Sache, die Menschen, die morgens aufwachen und müde sind und sich gar nicht regeneriert fühlen und so weiter, haben wahrscheinlich dieses ganze Paket an Probleme, die du als Schlafexperte behandelst und die für mich sehr interessant sind, nämlich ja, aber du atmest wahrscheinlich auch sehr schlecht durch deinen Schlaf und das eine beeinflusst das andere und hin und her.
Genau. Und
dann bist du morgen nicht, dann hat dein Körper diesen aktiven Zustand gar nicht erreichen können. Lymphflüssigkeit strömt nicht, Regeneration passiert.
Genau. Und ich glaube auch, dass dadurch, dass du auch sagst, dass Atmung natürlich auch beruhigt, und wir einen, sagen wir mal, einen ruhigen Zustand ja brauchen. Ja. Das gibt uns ja auch der Schlaf. Also Schlaf ist ja ein sozusagen ein physiologisches Runterfahren des Organismus. Ja. Und da ist der Atmen natürlich so eine Art Taktgeber auch und so ein Vorläufer von, ich halte den Körper und die Person ruhig, damit die internen Prozesse ablaufen können. Das ist zum Beispiel auch ganz bewusst natürlich so gemacht, dass wenn du träumst und du wirst ja in diesem Zustand gehalten vom Schlaf sozusagen oder von deinem Setting an Hormonen, Steuerungselementen, dass wenn du deine Träume ausleben würdest in der Nacht, wird es wahrscheinlich jede Nacht Tote geben, überall. Ne? Also du musst in einem ruhigen Zustand bleiben, ne? Weil wenn du das körperlich auslebst, schlägst du um dich oder ne, so. Also das heißt, du bist ja unheimlich aktiv und liegst ruhig. Ne? Und da ist der Atem natürlich so ein so eine Art Taktgeber und der natürlich dann auch in den Schlaf führt. Und da bin ich bei der nächsten Frage, weil das ist wirklich ein sehr konkretes Thema jetzt, dass viele Leute mir immer sagen, ja, ich lege mich dann abends hin und ich kann nicht einschlafen. Und sie beklagen, dass sie nicht runterkommen können, die Gedanken kreisen, ein stressiger Tag, sie finden nicht zur Ruhe, so diese typischen Einschlafprobleme, die sehr, sehr sichtbar sind. In meinen Coachings eigentlich immer so ein Häkchen dran. Mittlerweile, die Leute rasen bis zum Anschlag durch den Tag und wollen dann schlafen und kriegen diesen Übergang nicht hin. Und ich bin da ein großer Fan von Atmung. Und wollte dich mal fragen, wie kann man helfen, Überatmung abzuschalten? Und vielleicht hast du ein, zwei konkrete Übungen, die man hier mal ansprechen kann.
Ja, habe ich. Dabei ist finde ich wichtig zu erwähnen, dass das auch wieder, so wie du auch arbeitest, ein ganzheitlicher Prozess ist. Du sagst ja gerade sehr schön, und das haben wir auch schon mal besprochen, wenn du bis zum ins Bett gehen, um es mal kurz zu sagen, ballerst und dich dann hinlegst, dann ist es unglaublich schwer zu schlafen. Wie du deinen Tag gestaltest, ne, ich glaube, das hast du mir gesagt, wie du deinen Tag gestaltest, ist wie deine Nacht ist oder wie du...
Ne? Der Tag ist die Vorbereitung für die Nacht.
Ja. Genau. Und genauso ist das natürlich auch bei Atmung. Also das finde ich sehr wichtig zu sagen. Wenn du den ganzen Tag durch im sympathischer Zustand bist, flach in der Brust atmest, reaktiv und so weiter, dann ist es abends doppelt, dreifach, viermal so schwer, um runterzukommen. Nichtsdestotrotz ist das Schönste, was ich bisher an unserer Atmung entdecken konnte, ist, dass es gibt diesen Biofeedback im Körper. Und wir denken sehr oft, dass wir mit unseren Gedanken alles steuern. Aber das stimmt eigentlich gar nicht, weil ein Großteil unserer Gehirn eigentlich so ausgelegt ist, dass sie ständig unsere Homöostase checkt und dabei eigentlich checkt, was im Körper gerade passiert und reagiert auf Impulse und so weiter. Und das im Umkehrschluss heißt, dass wenn, ich beschreibe das immer so, wenn du dich erschreckst, das habe ich gerade gesagt, dann atmest du ein und du hältst deinen Atem. Und das heißt, einatmen, halten, gestresst ist noch mehr Stress regenerieren. Wenn du dich entspannst und du atmest aus, was wir irgendwie machen, dann fühlst du dich entspannter. Und diese Biofeedback funktioniert im Körper folgendermaßen, dass wenn du ganz bewusst länger ausatmest, als du zum Beispiel einatmest, dein Körper sich automatisch entspannt. Ob du möchtest oder nicht, wie du auch denkst, was auch da oben passiert, wenn deine Ausatmung, deine Expiration länger ist als die Inspiration, dann entspannt sich dein Körper und diese Signale nimmt dein Gehirn wahr. Und was ich bisher gelernt habe, rein psychologisch, ist, dass viele Gedanken abends diese sympathische Mindset sind, die eigentlich Angst darstellen. Es ist eine Art Angst, eine offene existenzielle Angst, oder die aber gar nicht mehr gerecht ist, weil, das ist aber eine längere Geschichte. Angst war früher wirklich konkret. Angst war früher ein Bär, ein Säbelzahntiger, irgendwas da draußen. Flüchten, kämpfen, machen und danach direkt wieder runterfahren. Und mittlerweile haben wir diese Ängste nicht mehr. Dafür haben sich aber unsere Ängste verändert in alles, was wir uns ausdenken können. Und sie bleiben immer auf 100% und wir kommen eigentlich nie runter. Und viele Gedanken sind oft diese Form von Angst, habe ich so ein bisschen wahrgenommen. Nichtsdestotrotz, wenn du dich hinlegst und du nimmst eine Zahl, 4 Sekunden ein, 6 Sekunden aus zum Beispiel. Wenn man das 10 Minuten macht...
Und halten?
Nee, 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen. Gar nicht halten. Natürliche Pausen zwischen Ein- und Ausatmung kann man sich da... können da sein. Wenn du aber 4 Sekunden ein, 6 Sekunden aus, hochgerechnet 10 Sekunden atmest, bist du schon bei nur 6 Atemzüge pro Minute. Steigert die Herzfrequenzvariabilität und ist quasi das Biofeedback für den Körper. Ah, wir sind am Entspannen. Okay, dann lasse ich vielleicht schon mal ein bisschen los. Was dabei oft unterschätzt wird, ist, dass das locker 10 Minuten dauern kann, bis das kommt, oder 15. Und da sind wir schon wieder ein bisschen bei bei unserer Welt, wer legt sich 10, 20 Minuten hin und fokussiert mal wirklich auf seine Atmung? Das ist unglaublich schwer, ohne dabei ständig zu werten, was man spürt, ständig zu reagieren, weil wir das so gewohnt sind. Aber genau. die Ausatmung quasi länger ziehen als Einatmen ist eine konkrete Übung, die ich sehr gerne mitgebe.
Super. Mhm.
Und das kann jeder für sich machen. Du kannst auch 8 Sekunden ein, 16 aus, wenn du diese CO2-Toleranz schon hast. Das ist sehr in deinem Rhythmus. Wenn es 2 Sekunden ein und 4 Sekunden aus ist, ist es auch prima. Hauptsache.
Aber das mache ich ja dann so eine Übung, macht man ja dann im Bett eher. Ne? Also das mache ich ja auch. Ja. Wenn ich da liege manchmal und dann folge ich dem auch.
Ja.
Gibt es denn etwas, ich bin ja immer so ein großer Freund von diesem Thema Einflugschneise. Das heißt, du hast die Zeit, bevor du ins Bett gehst, in der du dich
entschleunigst,
entmüllst, entschleunigst, irgendwas. Also indem du wirklich die Welt draußen lässt, Sachen abgibst, dich in den Rahmen bringst, in die Situation bringst, dass du zur Ruhe kommst und dann schläfst. Mhm. Gibt es so eine Übung auch, die man dann sozusagen auch im Wachzustand machen kann, ohne dass man jetzt dann einschläft? Also so eine Art von abgebendem Atmen, also dieses, wie du auch gesagt hast, also vielleicht so etwas fast ein bisschen dynamischer, also so, wo man sowas weggibt und so, oder weil das andere ist ja jetzt so ein sehr in ruhiges Kommen und das andere kann ja auch sein, dass man vielleicht ein bisschen Druck sogar loswerden möchte, über so eine Art von, ne, so eine schnelle Atmung oder sowas. Es geht sowas auch?
Ja, also es gibt jede Form von Atmen, die man bewusst macht, ist letzten Endes eigentlich gut. Was sehr gehypt ist mittlerweile, ist Wim Hof Methode, also Wim Hof Method mäßig.
Ja.
Power Breathing, Over Breathing nennen wir das letzten Endes. Das ist sehr persönlich. Ich rate meistens nicht, diese Form von Atmung abends zu machen, weil was man dabei eigentlich macht, ist sich auf eine Art und Weise auch nochmal im Sympathikus versetzen. Und der Körper, wenn der schon sehr viel Stress hatte und du bist reaktiv und nicht adaptiv, dann reagiert der Körper auch reaktiv. Und das ist nicht für jeder abends eine gute Sache, das zu machen. Man kann absolut, also es gibt, das ist so ein bisschen wie bei Schlafen auch, man kommt irgendwann ein wenig in sich selber kennenlernen. Für mich, ich kenne mich und meine Atmung und weiß deswegen auch, dass ich abends ruhig mal ein Wim Hof oder ein Power Overbreathing Session machen kann, weil ich spüre, dass der Körper das gerade packt oder nicht. Ich würde sagen, wenn man sich abends was geben möchte, wobei man noch ein bisschen mit dem Körper arbeitet, dann wäre das eher die Kombination von längere Breath Holds und das heißt ausatmen, nicht mehr einatmen, bis dein Körper sagt, yo, bitte einatmen. Und das nennen wir Negative Breath Holds. Die kombiniert mit vielleicht einfach mal viel ausatmen, damit man seine pH-Werte und seinen Körper nicht so durcheinander bringt, dass der Körper erstmal in der nächsten Stunde sich überhaupt nur befasst mit, wie bringe ich meine Homöostase wieder
in Balance. Ja, ja,
ganz konkret, tatsächlich könnte man zum Beispiel, wenn man eine Kombination von den beiden machen würde, ein Box-Breathing. Box-Breathing heißt, man atmet ein für eine bestimmte Zahl, hält die Luft genau diese gleiche Zahl an, atmet aus für der gleiche Zahl und haltet dann auch wieder die Luft an. Das ist ein Box-Breathing. Das kann man zum Beispiel 4 Sekunden ein, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden aus, 4 Sekunden halten. Das ist so der Basic.
Cool,
und eine Übung dabei, die ich sehr cool finde, ist, dass man sagt, okay, ich mache 4 Sekunden zweimal. Wenn sich das gut anfühlt, gehe ich auf 5. Mache ich zweimal. Wenn sich das gut anfühlt, auf 6. Weiter, weiter. Bis da, wo man merkt, jetzt wird es vor allem bei der Negative Breath Hold am Ende wird es schon richtig schwer. Da, sagen wir mal, wir sind bei 8 angekommen. 8 ein, 8 halten, 8 aus, 8 halten. Gut schwer oder zu schwer? Zu schwer, einen Schritt zurück auf 7. Gut schwer, bleib mal 4, 5 Runden bei 8. Und nach dem letzten Mal, diese Negative Breath Hold, macht ihr 10 bis 20 Atemzüge, die durch die Nase ein, wenn es geht. Man kann die ja so schön aufziehen, Cottle Maneuver nennen wir das. Also zur Seite die Nase ausziehen, macht mehr Luft. Und dann quasi 10 oder 20 Mal einfach mal wieder CO2 offload.
Okay, cool.
Und das wäre eine Runde. Und die kann man 2 bis 3 Mal wiederholen. Das Schönste eigentlich daran ist, ist, dass man irgendwas macht, ganz gezielt, wo man sich mit beschäftigt und nicht mehr über andere Sachen nachdenkt.
Genau. Ja. Das ist ja auch Teil von solchen Übungen. Es gibt ja auch unterschiedliche Übungen, auch energetische Arbeit, die man mit Körper machen kann in dem Moment. Wenn man sich darauf konzentriert, dass man sagt, jetzt gleich mal deine Beine miteinander aus oder so, dass man die 50% der kognitiven Leistung auf eine Übung lenkt, die einen dann wieder zum Einschlafen bringt und man nicht genug Kapazitäten hat, um irgendeinen Schwachsinn nachzudenken, den man halt irgendwie, keine Ahnung, scheiß Kollegen oder...
Ja, genau.
Ja, cool. Das sind ja schon zwei... Sorry, du wolltest was sagen?
Nee, genau. Das ist, wie gesagt, er hat sehr viel damit zu tun, wie gut du deinen Körper kennst und spüren kannst.
Ja, genau. Ja, klar. Ja,
tausend andere Sachen, die sind aber sehr abhängig von wie gut ist dein CO2-Toleranz, wie reaktiv bist du, was fühlt sich gut an, wie gut ist deine Atemmuskulatur überhaupt. Ja. Für manche Leute ist die Atemmuskulatur gar nicht stark genug, um erstmal sich damit, das bringt eher Panik auf sozusagen.
Ja. Aber da habe ich eine gute Idee.
Ja.
Nämlich, wenn man solche Fragen hat, dann kann man nämlich den Martin Hemmen anrufen oder ihm eine E-Mail schreiben oder auf seine Webseite gehen. Du kannst gleich nochmal was zu sagen.
Ja,
Und mehr einsteigen, also wer Bock auf Atmung hat, kann, schätze ich mal, dich gerne kontaktieren, gehe ich mal von aus. Ne?
Selbstverständlich.
Weil da steckt doch viel drin, wie beim Schlaf. Ich kann auch ein paar Tipps geben, aber... Wenn es dann wirklich effektiv werden soll und man sich selber spüren möchte, wie man mit Schlaf umgeht und welche Methoden man selber anwendet, muss man ein bisschen tiefer einsteigen. Und das ist bei dir, gehe ich mal aus, das Gleiche. Wir kommen so langsam Richtung Ende, so eine Kurve. Ich wollte aber nochmal fragen, was ist denn morgens? Also morgens sage ich ja immer, Leute, steht auf. Also wenn ihr dann aufsteht und alles in seinem eigenen Rhythmus läuft, holt euch Licht. Da gibt es auch Themen, die man, sagen wir mal, schlafbezogen damit reinnimmt. Da ist ja Atmung auch so ein Thema. Was mache ich denn morgens, wenn ich aufstehe, um mich zu aktivieren?
Ja, die Kombination finde ich sehr schön. Ich sage einfach mal, was ich morgens mache, weil, wie gesagt, es ist auch wieder sehr persönlich für jeden. Aber wenn ich morgens wach werde, und ich mache das mittlerweile sogar so, dass ich ein wenig... dem Sonnenrhythmus aufstehe. Also wir haben oft und länger darüber gesprochen, das zirkadianische Rhythmussystem, dass man sich so fertig macht, man muss früher oder man muss, ich stehe im Winter ein bisschen später auf, im Sommer ein bisschen früher, weil es hell wird. Und wenn es dann hell wird, sorge ich dafür, dass ich draußen bin. Entweder auf dem Balkon oder im Garten oder vom Fenster, weiß ich was, dass ich wirklich dieses Licht reinbekomme.
Ja.
Und was ich dann mache, und das ist eigentlich, das an sich ist schon so effektiv zum Wachwerden, ist, ich stretche meine Atemmuskulatur und meinen Atemapparatus, damit der Körper aufwacht und das, der Atmung auch. Wir atmen nachts, wie du gesagt hast, relativ ruhig oft und weniger tief. Deswegen die interne und externe Interkostalmuskulatur, die zwischen unseren Rippen ist, die ist wie jeder Muskel im Körper morgens ein bisschen steif. Das Zwerchfell, was sich nach unten und wieder hoch bewegt, ist ein wenig steif. Und ich setze mich hin und die ersten 4 bis 5 Minuten mache ich nichts anderes als im Himmel schauen. Das finde ich nämlich das Wahnsinns, wie man sieht, wie die Farbe sich verändert und die Sonne kommt auf. Und ich atme. Ich atme ein, ich atme aus, das klingt jetzt, ich atme ein und atme aus. Krass. Sehr, sehr krass und
wow, komisch. Mann.
Und dabei spüre ich aber, ich mach immer ein bisschen mehr. Ich fange ganz entspannt an und steigere über 4 bis 5 Minuten die vor allem die Tiefe gefühlt. Ich sitze nicht irgendwann da, sondern es wird einfach immer ein bisschen mehr aufgestretched. Genau. Und gehe immer ein bisschen weiter und dann Bauch, dann kommt mein Brust, dann kommt, irgendwann versuche ich die Schulterblätter hinten auseinander zu ziehen, während ich atme, also rein durch Atmung. Und wenn dann mein Atemapparat aufgewärmt ist, da mache ich tatsächlich oft Power oder Overbreathing. Und das ist sehr spezifisch, wie man es macht. Ich bin mittlerweile, das meinte ich, meine Atemmuskulatur ist so gut oder so fit, würde ich von mir selber sagen dürfen, dass ich in 4-5 Atemzüge so viel Sauerstoff ein- und so viel Kohlenstoffdioxid ausatmen kann, dass ich muss keine Full Wim Hof 30, 60 Runde machen. Ich kann sehr gut mittlerweile atmen. Deswegen ziehe ich bam, 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 wie eine Art Push-Up und halte dann meinen Atem an und lasse CO2 wieder aufbauen. Und was ich damit mache, und das ist sehr interessant, ist, die pH-Werte im Körper einfach ein bisschen durcheinander schmeißen.
Ja.
Das ist für mich so der endgültige körperliche Morgenalarm, so, oh, ey, aufwachen, wir sind da. Und ich merke, wenn ich das 3-4 Mal mache, dann bin ich wach und dann bewege ich mich und ich mache, aber das ist grob die Routine. Aber vor allem das Erste, ich würde Menschen raten, wenn man dafür Zeit hat, das zu kombinieren, was du eigentlich auch sagst, also Tageslicht, nimm das wahr, dass das System merkt, okay, es ist morgen und setzt euch einfach mal 4-5 Minuten hin, macht einen Timer auf ein Handy und atme nur ein und aus und versuche, diesen Ball in euch sozusagen immer ein bisschen mehr aufzupumpen. Und damit ist alles schon irgendwann so schön warm und geschmeidig.
Wer nämlich meinen Sleep Chat Nummer 7 gehört hat, Nummer 6 mit dem Armin, der Lichtmensch, der nämlich sagt, und das ist dann wieder was rein faktisch Informatives, dass auf den Augen Moleküle sitzen, die nur dafür da sind, Licht aufzunehmen und die Information des Lichts, also die reine Information, es ist Licht da, weiterzugeben und an dein System und dann dein System entsprechend reagiert. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass Licht morgens schön ist, dass es gut tut, dass du dir einen Moment nimmst, dass Licht einfach auch was Erhellendes hat, also auch rein energetisch, rein vom Gefühl, vom Spüren her, sondern es einfach eine faktische biologische Information ist, eine chemische, die über ein Molekül in deinem Sehorgan, nämlich im Auge sitzend vorne, weitergegeben wird. Also es hat auch wirklich so einen prozessualen Effekt. So, wenn du dabei noch diese Atmung, von der du gesprochen hast, zusammen kombinierst, ich fühle mich schon besser, als wenn ich...
Schönen Morgen.
Also, das klingt super. Also geil.
Ich habe dazu noch, da weißt du bestimmt auch mehr von, noch gelesen von, wo ich oft Sachen verlese, Dr. Huberman, dass auch diese Moleküle und dieses Licht wahrnehmen, unglaublich viel mit deinem Stresshormonhaushalt auch noch machen. Und das fand ich Wahnsinn, das zu wissen, dass das einfach nur morgens und abends diese Veränderung in der Luft wahrzunehmen, dass dadurch im Körper diese ganze Ausschüttung von Stresshormonen und nicht und dass das sich dadurch verändert. Wahnsinn.
Total. Also der ganze Hormonhaushalt wird ja im Prinzip in der Nacht reguliert. Also wenn du schlecht schläfst, bist du grundsätzlich gestresster. Ja. Das ist nicht nur deswegen, weil du halt Stress hast, sondern weil du auch den Stress als mehr Stress wahrnimmst, weil durch die Schlafprobleme dein Stresslevel und dein Cortisolspiegel verändert wird und du dadurch einfach auch dich gestresster fühlst. Also es gibt ja so dieses, was ist Stress, was ist die Wahrnehmung von Stress? Ne? Ja. Also ich kann eine Situation als, die ist jetzt da, ich gehe da jetzt easy mit um, oder ich kann sie als extrem gestresst wahrnehmen. So, ne? Und wenn ich schlecht schlafe, kommt das durcheinander. Aber eigentlich ist es ja so, dass wir morgens einfach Cortisol, nämlich Stresshormon, vom Körper sozusagen gespritzt bekommen. Das ist ein ganz normaler Prozess. Wir kriegen morgens Stress
zum Aufwachen
vom Körper. Ja. Und deswegen ist immer die Frage, was ist Stress? Ne? Und in dem Falle ist Stress gut. Ne? Also wir bekommen Cortisol morgens, damit wir wach werden. Serotonin, das sind unterschiedliche Hormone. Und wenn das alles natürlich im Gleichgewicht abläuft, ist das alles auch kein Problem. Ne? So.
Ja.
Also, schöne Morgenroutine. Kann ich nur empfehlen. Außerdem dieses Morgens sich die Zeit zu gönnen und zu geben. Ich spreche das auch noch mit Ben. Ich hoffe, dass wenn jemand diesen Sleep Chat jetzt mit dir hört, der von Ben auch schon im YouTube-Kanal liegt. Deswegen hört euch das auch an, weil das kann man morgens auch schön machen, über den Körper, über Bewegung.
Ja.
Etwas tun. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir auch zum Ende kommen, glaube ich. Du hast das vorhin angesprochen und ich will auch nicht zu viel auf deinem Thema deiner persönlichen Verarbeitung von deinem Leben und was du mitbekommen hast mit deinen depressiven Phasen so rumreiten, weil ich glaube, das ist dann auch nochmal ein ganz anderes Thema, was ich persönlich unheimlich spannend finde und was dich mir sympathischer macht als noch das Thema Atmung, weil es, ich finde, ich nochmal tiefer geht als Atmung und noch mir auch näher geht und dich auch noch spürbarer macht. Das finde ich sehr schön. Um es aber nochmal zu übersetzen, du hast es eben schon mal kurz angesprochen, dass wir eine neue Art von Ängsten entwickelt haben. Also vielleicht hast du sowas fast schon Praktisches, wie du aus deinen Erfahrungen damit umgehst, die Welt nicht so krass scheiße und anstrengend und schwierig und depressiv zu sehen. Ich sage es jetzt mal bewusst ganz oberflächlich so ein bisschen. Wie gesagt, da können wir jetzt nochmal eine Stunde aufschalten. Aber Leute liegen da abends, es ist dunkel, sie sind mit sich alleine, auch wenn der Partner daneben liegt. Oft ist der Partner auch das Problem, weil man Probleme mit dem Partner hat. Man ist verletzlich und man spürt sich auf einmal. Und viele Leute halten das nicht aus. Die sind einfach dann so, scheiße, jetzt geht es los und es ist dunkel. Und die Dunkelheit und das Abgeschottete ist ja wichtig für den Schlaf. Das heißt, wir müssen so sein, halten es aber nicht mehr aus. Und du hast gesagt, früher gab es halt Angst vor Gefahr, die heute nicht mehr da ist. Wir liegen safe, wir sind easy, wir sind, klar, wir haben jetzt gerade, wir sind ja noch in der Corona-Zeit, eine Bedrohung durch den Virus, aber eigentlich haben wir kein Problem, wir sind sicher und machen uns trotzdem Angst.
Ja.
Was tust du, machst du, weißt du, was man eventuell sagen kann, wo so ein Game-Changer-Gedanke da ist, sozusagen, es ist alles nicht so, wie es sich gerade für mich anfühlt, sondern eigentlich ist es alles gar nicht so schlimm. Hast du da so eine Art von Mechanismus, den du für dich entwickelt hast?
Ja, mehrere sogar. Und ich glaube, die beide wichtigste, die ich Menschen gerne mitgeben möchte, ist, da kommt meine zweite oder zwei von 40, aber meine zweite Leidenschaft kommt da vor allem auch ins Spiel, diese Cold Exposure, diese Nature Zurückzug, dass ein Teil des Problems ist, dass wir so sicher und bequem geworden sind. Das ist Teil des Problems, weil in der Tat diese Bedrohungen, die wir jetzt noch spüren, komplett unrealistisch sind, dafür aber nicht weniger schlimm, weil wir spüren sie wirklich. Ich habe aber gemerkt, seitdem ich in Polen war, um die Wim Hof Methode zu lernen, und seitdem ich von da aus meine Komfortzone immer ein Schrittchen weiter erweitert habe und mich oft, ich versuche noch jede Woche, sogar jeden Tag eigentlich, irgendwas zu machen, was außerhalb meiner Komfortzone liegt. Rein körperlich, rein geistig, rein und mich damit wieder ganz gezielt mit Stressoren auseinanderzusetzen und sie wahrzunehmen als eine Stressor, die ich auf eine Art und Weise als Input und als teilweise Sensation oder als irgendwas wahrnehme und dann mit diesen Reize und mit diesen Stressoren umzugehen. Und
das ist ein schöner auch eine relativ konkrete Übung in dem Sinn, die man machen
kann. Genau.
Sich mal mit etwas auseinanderzusetzen und mal zu sehen, ey, was ist wirklich schlimm und wie schlimm ist das eigentlich und was ist eigentlich Angst?
Genau. Ja. Okay. Und inwiefern super. ist eine Angst, nehmen wir mal eine ganz einfache Sache, die ich mit vielen Menschen quasi durchgehe oder sage, versuch das mal morgens, man duscht. Und jetzt ist es bisher oft so gewesen, dass auch aus der Wim Hof-Ecke sagt man, dusch nochmal 30 Sekunden kalt ab und versuch deinen Atem und deinen Körper zu kontrollieren. Ich sage mittlerweile, nee, wir machen was anderes. Wir fangen nämlich an mit einer kalten Dusche und danach darfst du machen, was du möchtest. Kannst warm duschen, kannst, aber du wirst erst 30 Sekunden kalt anders. Duschen, weil das ist eine viel größere Hürde. Aber eigentlich gar nicht so schlimm. Und das Lustige dabei ist, dass sehr viele Menschen, das Feedback bekomme ich eigentlich fast immer, sagen, ich habe es gemacht und es war schrecklich. Ich habe mich aber danach wie der König oder die Königin die ganze Welt gefühlt.
Und ich glaube, der Angst.
Ja. Genau. Und diese Stressoren, und dann komme ich zum zweiten Punkt, die bringen mit sich mit, dass wenn man die öfters sich einfach ein wenig öfters daran aussetzt, dass man sehr gut wird in nicht mehr unbedingt so viel werten, sondern wahrnehmen, was passiert. Und ich glaube, dass diese Fähigkeit
schön,
kam da zum Beispiel, ich hatte vor langer Zeit eine Knieverletzung und ich liebe Basketball. Das, was mich eigentlich an diese ganze Corona-Zeit nur ein wenig fertig macht, ist, dass ich nicht Basketball spielen kann. Ich spiele am Nike Court hier in Köln, legendärer Platz. Ja. Spiele ich am Sonntag 7 Stunden am Stück, wenn ich irgendwie nicht aufpasse, weil ich die Zeit vergesse, weil ich so im Element bin. Und ich konnte nicht spielen. Und das war das erste Mal seit sehr langer, langer Zeit, dass mir irgendwas überkam, wo ich dachte, uff, wow, hier, ich könnte jetzt richtig abgleiten. Und im gleichen Moment kam, dank sei, glaube ich, diese ganze Arbeit mit immer mal wieder ein bisschen Stress und Komfortzone verlassen, kam die Gedanke, wie unglaublich schön, dass es was gibt, was ich so liebe, ja, dass ich cool. dass ich mich jetzt so fühle, dass ich mich jetzt so schrecklich fühle. Und da kam, die Wertung war weg. Es war nur ein Wahrnehmen von.
Ja. Ja, so nach dem Motto, jetzt in der Corona-Zeit, scheiße, dass ich zu Hause abhänge, sondern wow, wie schön es eigentlich ist, was für eine tolle Familie ich habe oder wie toll es ist, irgendwie den Keller mal aufzuräumen oder,
genau.
oder auch einfach die Perspektive zu wechseln. Ja.
Wie toll es ist, dass ich das spüren kann, dass ich das so vermisse, weil
das
macht mich ja dieser Mensch. Und ich glaube, ich versuche das zum Beispiel oft im Bett auch, weil in der Tat, es kommen nachts Gedanken. Ich glaube, bei vielen, wenn ich einen Tag habe, der sehr vollgepackt ist, kommen auch abends und nachts erst die Gedanken. Aber wenn ich schon mal das Werten davon loslasse, das beschreibst du auch sehr oft, dieses ich muss jetzt schlafen, sondern sag, boah, wie schön, dass ich eigentlich, dass es so viel gibt und das einfach das mal loszulassen und da sein zu lassen.
Mal froh sein, nicht diese Gedanken zu haben.
Ja.
Also nach dem Motto, danke, dass ich jetzt hier liegen darf und den ganzen Scheiß einfach jetzt wirklich mal loslassen kann und jetzt nicht noch einsteigen muss, weil ich sowieso den ganzen Tag mache.
Das auch.
Ja, super. Das ist ein sehr schönes, sehr, sehr schönes Schlusswort. Und ich finde es auch schön, mit sowas eher Weichem aufzuhören, als mit chemischen Prozessen und schlauen Tipps von mir über, was soll ich konkret tun, bevor ich einschlafe, sondern mal was Spürbares. Bin ich sehr dankbar dafür. Vielen Dank. Jetzt kommt eine kleine Martin-Werbe, nicht Unterbrechung, sondern Werbeschluss. Genau. It's your stage. Ganz kurz nochmal, wenn man dich so sympathisch findet, wie ich dich sympathisch finde, und man deine Arbeit und das, was du tust, auch so interessant findest wie ich, wie kommt man an dich ran? Wie kann man dich kontaktieren? Vielleicht sagst du deinen Namen auch nochmal, dass es alle verstehen und nicht von mir genuschelt. Du hast eine Webseite, glaube ich, dein E-Mail. Wie kommt man an dich ran? Wie bekommt man dich?
Mein Name ist Martin Hemmen. Das ist MARTEN. Das ist ein holländischer Name. Man findet mich aber unter Martins Mind, also das englische Mind für Gehirn, für martinsmind.de oder auf Instagram via Martins Mind. Und eigentlich kann man mich auf diese Kanäle, auch so via meine Webseite oder auf Instagram kontaktieren. Ich bin gut erreichbar, bin aber auch ein Fan von nicht immer direkt darauf anspringen. Also wenn ich nicht eine halbe Stunde später zurückgeschrieben habe, keine Angst. Ich
sehr gut.
Sachen immer in Ruhe, aber bin auch manchmal einfach ein paar Tage ein bisschen auf mich. Es gibt 1000 Möglichkeiten, die gerade auch ein bisschen nach außen hin mehr aufgebaut werden. Ich arbeite als Coach, als Speaker, als Trainer für Oxygen Advantage oder Cold Exposure. Bin gerade dabei, immer mehr mit Sportler auch zu arbeiten, weil ich das ein sehr interessantes Feld finde und da von früher herkomme.
Ja.
Und that's it. Man findet mich, ja, ne? Man findet mich. Martins Mind.
Kein Problem. Ich habe auch mal Martins Mind gegoogelt und es ist eigentlich gleich da.
Also ja. Daher, ja.
Guck mal. Dann bin ich sehr, sehr schön. Martin, ich danke dir sehr.
Ich danke dir, Christoph.
Vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast in dieser wilden, schwer beschäftigten Zeit von Corona. Ich werde es mir in ein paar Monaten nochmal angucken und denken, boah, das war Corona. Schön, dass wir die Pause gefunden haben. Ich hatte es vergessen, wie in allen meinen Talks eigentlich so schön ist auch, dass ich das so vergesse, wo wir eigentlich gerade sitzen. Ich sitze im Bett zu Hause, habe mir extra so artgerecht mich mal hingesetzt. Vielleicht hat man es auch schon erkannt. vielen, vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich bald, können uns auch mal wieder in den Arm nehmen und nicht immer nur die Füße so anklatschen. Ja. Und wir haben einiges vor, wir wollen was zusammen machen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin. Ich wünsche dir einen super schönen Tag. Ich wünsche dir genau ganz viel Erfolg mit deiner Arbeit und wir sehen uns bald.
Yes.
Vielen, vielen Dank und bleib gesund und schlaf schön.
Das, ich versuch's und danke dir. Danke für deine Zeit.
Gerne, gerne. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
Tschüssi.